Aber Bauch ist auch nicht Änderung in der Allgemeinmedizin generell, weil ich habe letzte Woche einen Artikel gelesen, wo es nämlich darum ging, dass die Mindestanzahl bzw. die Mindestsprechstunden für Kassenpatienten noch weiter erhöht werden. Die ganzen Datenverarbeitungen, die gibt es natürlich auch. Sind das nicht Probleme, die man eigentlich auch noch mal angehen sollte, damit wirklich Ärzte auch Ärzte sind und sich auch wirklich gut von einem Arzt behandeln lassen können, die Patienten? Weil man hat auch häufiger das Gefühl, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, man geht zum Arzt und wird kaum noch behandelt, sondern es ist mehr so ein Abfertigen.
Das nimmt mit Sicherheit zu, die ganzen Nebenarbeiten. Allerdings im Rahmen anderer Dinge wie Qualitätsmanagement kommen wir da auch nicht rundherum. Und das ist gefordert.
Aber wie kann man das vielleicht noch vereinfachen? Geht das überhaupt?
Das ist die Frage. Ich weiß es nicht.
Herr Klose, wissen Sie es?
Nochmal zu den 5 Stunden, die wir jetzt mehr arbeiten sollen. Also, das ist einer der Punkte, den man ganz generell mal sagen. Die Bundespolitik, und die ist sicher der Ansprechpartner für unsere Misere, die wir hier im Augenblick und in den letzten Jahren und auch zukünftig haben werden. Da werden einfach Dinge überlegt in den Ministerien, wie kann man das noch wieder ändern, wie kann man das ändern. Ich kenne wirklich keinen, der 20 Stunden arbeitet und seine Praxis zumacht. Das hängt damit zusammen, damals wurde mit den Krankenkassen im Bundesmanteltarifvertrag, nennt man das Bundesmanteltarif, da haben wir uns mit den Krankenkassen geeinigt, wie wird der Abschnitt gemacht, wie soll die Präsenz sein? Mindestens 20 Stunden. Das ist heute bei den Anforderungen gar nicht mehr einzuhalten. Ein Punkt noch, bevor ich auf Ihre Frage komme, die Sie dann vielleicht noch mal gleich noch mal wiederholen. Um das mit den Studienplätzen, was Herr Bürgermeister Albers gerade gesagt hat, um Ihnen das klarzumachen. Wir hatten vor der Wende in der DDR, nenne ich es so, war ja auch, und der damaligen BRD zusammen 16.000 Studienplätze für Medizin. Wir haben jetzt noch alle 17 Bundesländer zusammen knapp 10.000. Das heißt, der Staat, die Politik spart uns im Gesundheitswesen kaputt. Das geht in vielen Bereichen. Jetzt war das Programm in Niedersachsen 200 neue Plätze, 140 für Oldenburg, 60 nach Hannover. Da ist noch nichts passiert. Und selbst wenn was passiert, vorhin wurde das schon angesprochen, in 12 Jahren sind die dann erst so weit, sich niederlassen zu können. Das heißt etwa 2030. Da muss sofort was passieren. Wir haben Bewerber ohne Ende. 7 Bewerber, die Medizin studieren wollen, auf einen Studienplatz. Da ist die Politik gefordert und muss es auch machen. Ein Punkt, jetzt wieder das neue Gesetz, was Herr Spahn uns unterschieben will und uns zwingen will, ist sicher auch ein Grund und die vielen Gesetze vorweg, dass auch die Unlust der Kollegen, noch tätig zu sein. Wir haben jetzt, das war auch in der Presseerklärung, die die KVN vor wenigen Tagen rausgegeben hat, so, dass wir jetzt zunehmend in Hannover Kollegen, die 66, 67, 68 sind, die anrufen und sagen, das mache ich nicht mehr mit, ich gebe meine Praxis auf, das verdirbt mir den Spaß. Also die Bürokratie, die vorhin angesprochen wurde, nimmt ständig zu. Nur ein Beispiel. Wir sind jetzt verpflichtet, uns mit den Krankenkassen online zu verbinden. Und wenn die Patienten zu uns in die Praxis kommen, müssen wir die Arbeit der Krankenkassen übernehmen, um zu überprüfen, ob der Patient bei denen versichert ist oder nicht. Der sogenannte Stammdatenabgleich. Haben Sie sicher viel drüber gelesen. Das klappt technisch noch nicht. Wir sollten Strafe zahlen, wenn wir zum 1.1. noch nicht angeschlossen sind. Unsere Praxis hat sich im März diesen Jahres angefordert. Wir haben bis heute noch keinen Termin, wann es überhaupt angeschlossen wird. Das sind alles die Dinge, die wirklich einen großen Frust in der Ärzteschaft hinterlassen. Der macht sich natürlich auch indirekt bei den Studierenden in der Praxis bemerkbar, wenn sie zu uns kommen. Und ein weiterer Punkt, ohne es jetzt zu weit auszuweiten, ist einfach die Budgetierung der Honorierung, die damals auch im Lahnstein-Kompromiss beschlossen wurde. Dann die Regresse. Sie haben sicher in der Presse erfahren, dass in Kassel im Bereich der KV Hessen auf dem Land eine Praxis über knapp 120.000 Euro bedroht wurde durch einen Regress, weil sie zu viel Hausbesuche gemacht haben. Alle sagen, macht Hausbesuche, Hausbesuche. Und wenn das welche machen, dann wird das bestraft. Das sind alles die Dinge, die wirklich uns Ärzte in den Praxen zu schaffen machen. Und die Arbeit mit dem Patienten bringt Spaß. Wenn das nicht wäre, hätten wir keine Ärzte mehr. Das ist ganz klar. Aber die Politik muss sich wirklich an die Nase fassen und gucken, dass man gemeinsam irgendwo etwas schafft und nicht nur gegen uns.
Das ist sehr schön. Sie haben gerade den Ball. Sie haben gerade gesagt, natürlich sollen mehr Studienplätze geschaffen werden. Da sprechen wir gleich wieder mit dem Dekan, Herr Professor Dr. Notwang. Und der Dr. Klose hat gesagt, da passiert aber nichts. Passiert da wirklich nichts, Herr Notwang?
Ich würde das Bild auch ein bisschen differenzierter betrachten. Wir sind natürlich wahrscheinlich auch hier, um das bisschen das Salz in der Suppe zu sein. Akademie oder vom Zahlenwerk gibt es nämlich auch andere Zahlen. Da könnte man auch letztendlich oder kann man sagen, dass eben zur Wendezeit, genau als zur Wiedervereinigung, gab es in beiden zusammen 238.000 Ärzte. Wir sind jetzt bei 358.000 Ärzte. Jedes Jahr 6.500 Ärzte mehr. Ich sage das schon prinzipiell zustimmen, dass wir auch mehr Ärzte brauchen, aber ich warne davor, zu meinen, nur wenn wir mehr Ärzte und Ärztinnen haben, werden wir das Problem lösen, weil es eben strukturelle Probleme sind, weil wir auch ein Verteilungsproblem haben, Herr Klose, da werden Sie sicherlich eben auch zustimmen. Wenn wir in die Ballungsräume schauen oder in die reicheren Regionen Hamburg oder sowas rein, da finden Sie eine Überversorgung, die ganz klar vorhanden ist. Also, der Punkt ist einfach, man muss es schon auch nochmal differenziert betrachten und zum Beispiel führt auch Deutschland, es gibt circa 17 Patienten-Arzt-Kontakte pro Einwohner und ja, es ist nicht Weltrekord, aber es ist eine ganz hohe Zahl. Es gibt auch was anderes, wenn Sie an einem beliebigen Montag in die Praxen gehen würden, da würden Sie insgesamt jeden achten Bundesbürger sehen. Man könnte von manchen Daten, die auch der Sachverständigenrat jetzt im Sommer der Bundesregierung vorgestellt hat, annehmen, dass Deutschland wirklich todkrank ist. Das wissen Sie und das wissen wir, Gott sei Dank, ist eben nicht der Fall. Also man muss eben auch nochmal schauen, dass man in gewissen anderen Bereichen umstrukturieren muss. Und da ist sicherlich so ein Problem wie Hausbesuche, die muss man ganz anders anrechnen und so weiter, damit man letztendlich auch den Ärzten nicht einfach sozusagen zwingt, andere Wege zu finden, um letztendlich ihre Praxen zu finanzieren. Aber nur quasi mehr Ärzte ist nicht alleine der Königsweg zur Lösung.
Aber vorab, also Sie stocken auf jeden Fall auch auf, das haben Sie mir auch erzählt.
So sind die Planung, ja.
Genau, auf 80
Plätze. Auf 200. Also die Landesregierung plant, dass eben Oldenburg jetzt stufenweise innerhalb der nächsten 5 Jahre durchzählen bis 2023, 24 auf 200 Studienplätze pro Jahr erhöht.
Und da haben Sie mir auch schon gesagt, Bewerber gibt es da auf jeden Fall en masse.
Die Zahl ist ja schon vorhin gefallen, also die Nachfrage ist riesig auf den Arztberuf.
Das ist doch sehr schön. Nun haben wir natürlich schon.
Aber man muss auch sagen, der Arztberuf ist einfach ein sehr teurer, daher letztendlich. Und es ist nicht nur so, wenn wir jetzt noch mehr Ärzte einfach nur generieren würden. Wir würden nicht unbedingt das ländliche Problem lösen, sondern was Herr.
Klose.
Nein. Herr Albers. Herr Albers, sorry, langer Tag. Herr Albers gerade gesagt hat, der Standort muss attraktiv sein. Da muss die Qualität dahinter sein. Es gibt eben auch die Arbeitsbedingungen müssen stimmen. Und die ländlichen Regionen müssen da letztendlich auch die Strukturen vorhalten. Das wird ganz zentral sein. Sonst bekommen sie so oder so keine junge Familie aufs Land. Wenn nicht, wie Sie gesagt haben, Kita, Schule, Infrastruktur, Einkaufsmöglichkeiten vorgehalten werden. Da können Sie so viel Ärzte produzieren, wie Sie wollen. Und das muss man auch nochmal den Politikern sagen, dass sie wirklich die Strukturen im ländlichen Raum aufrechterhalten müssen. Die Anbindung muss stimmen, die Verkehrswege müssen stimmen, der Nahverkehr muss stimmen. Ich komme aus Baden-Württemberg, wie man wahrscheinlich meinem Dialekt auch entnehmen kann. Bin schon lange Jahre weg und als ich weggegangen bin, da konnte man auf einmal hatte Baden-Württemberg ganz tolle Fahrradwege, weil sie die ganzen Bahngleise weggemacht haben und daraus Fahrradwege gemacht haben. Seit 10 Jahren gibt es die Tendenz zurückwärts, wo letztendlich ein durchgezogenes S-Bahn-System ganz Baden-Württemberg verknüpft und ich kann von Nordbaden-Württemberg bis in den tiefsten Schwarzwald reinfahren. Das kostet mich 2,5 Stunden, Aber letztendlich, es verbindet ganz Baden-Württemberg und es verbindet die Region. Und ob ich heute quasi irgendwo tief im Land, im Landesinneren, irgendwo auf einem kleinen Dorf lebe, ich habe fast immer einen Zugang zu einer S-Bahn und bin innerhalb von 20 Minuten in einer größeren Stadt. Und ich glaube, das sind solche Konzepte, die müssen eben auch sein. Wir müssen auch immer an Infrastruktur denken. Und da sehen wir ja, also wenn ich jetzt gerade eben auch etwas spät angekommen bin, man sieht an den Baustellen, da hat, glaube ich, auch Deutschland viel zu lange gespart und auf die schwarze Null geschaut und nicht gesehen, dass Infrastrukturmaßnahmen Zukunftsmaßnahmen sind.
Wir haben jetzt schon ein bisschen diskutiert, Herr Professor Dr. Freitag. Nun ist es natürlich so, vom Gefühl her wäre jetzt so Hausarzt nicht so mein Traumberuf nach dieser Diskussion. Wie verkaufen Sie das aber trotzdem Ihren Studenten? Mensch, Hausarzt im ländlichen Raum, wäre das nicht was für dich?
Ja, genau. Also zum Beispiel durch solche Initiativen wie die Landpartie Harlinger Land. Ich weiß nicht, ob das einige von Ihnen mitbekommen haben, in den letzten 4 Wochen im Landkreis Wittmund, also ganz in der Nähe, haben sich Praxen, die mit uns zusammenarbeiten, also Lehrpraxen, zusammengetan und haben sich ein Programm überlegt, wie können wir Medizinstudenten aus Oldenburg, die gleichzeitig herkommen, also 4 waren das dann im Endeffekt, die praktisch alle im Monat Oktober in Hausarztpraxen waren, in Esens, in Blomberg und noch 2 weiteren Orten. Und dann praktisch 4 Wochen lang dieses sozusagen Hospitationsprogramm in den Praxen gemacht, plus dann noch dazu noch weitere Programmpunkte im Landkreis. Also zum Beispiel einen Tag im Krankenhaus oder da Gespräche, Physiotherapie, Ergotherapie. Die sind mal mit dem Rettungskreuzer mitgefahren und einfach so ein 4-wöchiges Programm, um denen es ein bisschen schmackhaft zu machen. Und es ist auch sehr gut angekommen. Also wir haben schon gehört, dass da also noch größeres Interesse ist, das im nächsten Jahr auch wieder stattfinden soll. Und so ähnlich, wie wir es vorhin gehört hatten von Jens Wagenknecht, der auch von anderen Unis Leute hier an den Jadebusen holt. Und wenn die Leute das einmal kennenlernen, wie schön es hier ist, ja, dann können Sie es auch eher vorstellen. Also wir hatten auch schon Studenten, die aus Göttingen oder Hannover dann zum Beispiel gerade in Esens, eine sehr attraktive Praxis, dann dort einfach geblieben sind. Ja, also das geht ganz viel um Kennenlernen. Ein Wettbewerb der Region, haben wir schon gehört. Ne? Wenn die Studenten die Auswahl haben zwischen, die können genauso gut nach Vechta gehen, ja, oder nach Meppen und was spricht jetzt für Jever sozusagen? Das wird dann genau abgewogen. Entweder hat man einen speziellen Bezug zur Region, weil man da vielleicht herkommt oder jemanden kennengelernt hat, oder es wird eben, hängt manchmal von Zufällen ab, ob man da gerade mal gewesen ist. Genau. Ansonsten die Zeit in den Praxen, die spricht eigentlich für sich. Also wir haben eigentlich fast nur solche Situationen, dass die Leute nach dieser Woche oder nach den 4 Wochen danach überrascht sind, wie spannend die Tätigkeit ist. Also wir haben in Oldenburg ja auch relativ viele Studenten, die schon eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, zum Beispiel im Rettungsdienst oder in der Krankenpflege, die teilweise nur die Krankenhausperspektive kennen und Praxis noch gar nicht, außer vielleicht selber mal da zum Impfen gewesen. Und die dann nach der Woche sehr überrascht sind, ja, wie vielfältig die Tätigkeit ist. Und wir haben auch, also es kommt häufiger vor, dass Leute mehrere Jahre im anderen Bereich arbeiten, zum Beispiel Anästhesie, und dann nach 10 Berufsjahren dann feststellen, vielleicht doch nicht für immer im Narkoseraum arbeiten und dann auch als sogenannte Quereinsteiger noch mit Mitte 30, 40 dann noch wechseln in die Hausarztmedizin. Und dann ist es eben hilfreich, wenn die schon frühzeitig mal den Kontakt hatten und das sozusagen so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ja, die Möglichkeit gibt's ja auch noch. Und wenn dann so ein bisschen die Sturm- und Drangzeit und Blaulichtzeit vorbei ist, dann gibt es eben viele, die sich das auch noch vorstellen können, sozusagen für die berufliche Tätigkeit.
Und nur weil Sie es gerade gesagt haben, Sie haben da große Bedenken für sich jetzt persönlich. Wenn man Umfragen glaubt, aber da haben wir ja auch Leute aus der Alltagspraxis, sind allgemein oder die Hausärzte mit die zufriedensten Ärzte und Ärztinnen. Und Ich bin ja selber kein Arzt, ich bin Biologe, kann das da nicht wirklich sagen, aber ich habe zahlreiche Gespräche, oder ich führe natürlich jetzt zahlreiche Gespräche in meiner Funktion als Dekan, einerseits mit den Kollegen in den Krankenhäusern und andererseits mit den Lehrpraxen. Und ich muss sagen, ich spüre wirklich eine große Zufriedenheit bei den Lehrarztpraxeninhabern oder die zu mir eben kommen. Das ist natürlich, das sind subjektiv, oder das sind 20 Leute, 30 Leute, über die ich jetzt berichten kann. Aber da nehme ich einfach schon eine Zufriedenheit wahr, die ich häufig bei den klinischen Mitarbeitern in den Krankenhäusern etwas vermisse, weil da ist es wesentlich stärker durchgetaktet. Die sehen auch den Patienten eben, die sehen den Patienten in einer gewissen Krisensituation, nicht vorher und nicht nachher. Und es ist auch eine gewisse Unzufriedenheit, weil man würde natürlich auch gerne mal sehen, wie geht's denn dem Patienten in zwei Jahren, hat das was gebracht, was ich gemacht habe und so weiter. Der Hausarzt kann das verfolgen. Das wäre zumindest meine Erklärung, aber Sie mögen mich A korrigieren oder B ergänzen.
Nochmal kurz dazu sagen, also genau, also das, was den Hausarztberuf ausmacht, ist ja die langfristige Arzt-Patienten-Beziehung, auch dass man die ganze Familie meist betreut und diese Rückmeldung hat und auch die Arzt-Patienten-Beziehung sehr intensiv ist im Vergleich zu der doch eher kurzen Kontaktzeit, die man zum Beispiel im Krankenhaus hat. Oftmals müssen die Hausärzte auch Befunde übersetzen, ja, oder Patient kommt nach Hause nach Krankenhausaufenthalt oder nach Facharzttermin. Da ist manchmal nicht so viel Zeit und dann der Hausarzt oder die Hausärztin, das ist ja mittlerweile häufiger, nimmt sich dann die Zeit, um das alles nochmal zu erklären, wenn es sozusagen erstmal sacken gelassen worden ist, wie es so schön heißt. Und genau, und das kommt bei den Studenten auch sehr gut an. Also auf den ersten Blick denkt man erstmal, das ist irgendwie langweilig und irgendwie Kleinkram, aber in der Hausarztpraxis hat man eine ungewöhnlich große Abwechslung von, sage ich mal, leichten Themen oder vielleicht banalen Beratungsanlässen, wie wir es auch nennen, hin zu sehr schwerwiegenden Krisen, Tumorpatienten, Palliativmedizin kommt bei uns genauso vor, von Jungen bis Alten. Also da ist eine ganz große Palette. Das kann auch schon wieder abschrecken. Also manche sind auch davon abgeschreckt von der großen Vielfalt. Die sagen, ja, kümmere ich mich lieber um das Auge oder um das Mittelohr, habe ich ein einfacheres Leben und kann auch um 16 Uhr Feierabend machen. Aber da hat sich auch schon viel getan. Ansonsten, die Arbeitsverdichtung hat natürlich überall zugenommen. Also im Krankenhaus sind die Liegezeiten massiv nach unten gegangen. In der Hausarztpraxis auch viel mehr, sage ich mal, zu tun als früher. Zum einen durch die Bürokratie, die zugenommen hat, massiv zugenommen hat, aber eben auch durch die relativ hohen Patientenaufkommen. Und was früher vielleicht noch möglich war, dass ein Hausarzt auch mal seine Hausbesuchsrunde gefahren hat und dann sozusagen vielleicht auch mal 20, 30 Minuten bei einem Patienten verweilt hat, vielleicht sogar noch irgendwie einen Kaffee mitgetrunken oder so. Sowas gibt es wahrscheinlich eher seltener, weil die Leute doch eher ziemlich eng getaktet sind und so ein bisschen auf die Uhr gucken müssen. Auf die andere eine Sache ist noch die Delegation. Also wir haben in der Hausarztpraxis ja mittlerweile auch mehr Möglichkeit, Arbeit zu delegieren. Also dass die früher Arbeiterinnen genannten medizinischen Fachangestellten auch Aufgaben übernehmen können. Also da ist sozusagen auch noch mehr Qualifikation möglich. Also sogenannte VERAs, praktisch Versorgungsassistentinnen in der Arztpraxis, die dann auch selber zum Beispiel Hausbesuche fahren können, die selber sich eine Wunde anschauen können oder Blutdruck messen oder Rückmeldungen zu den Medikationsplänen. Und da ist auch Entlastung möglich. Da gibt es auch schon verschiedene Modellprojekte. Also es ist ja nicht so, dass wir noch dieselbe Medizin machen wie vor 30, 40 Jahren, sondern es gibt Versuche mit Patientenmobil, mit verschiedenen Delegations. Jede Menge Gestaltungsspielraum, auch gerade im ländlichen Raum.
So, dann gehen wir doch mal zu den gut gelaunten Hausärzten. Stefan Fied, Schortens, Hausarzt, Allgemeinmediziner. Laut den Aussagen von Herrn Dr. Freitag und Herrn Dr. Notfang müssen Sie doch richtig gut gelaunt sein. Sind Sie's?
Ja, schon. Aber ich wusste...
Nicht nur von der Sprache her, sondern auch vom Inhalt.
Zufrieden, zufrieden. Wie zufrieden sind Sie als Hausarzt?
Eigentlich gut. Ich wusste aber auch vorher, weil ich dort länger gelebt habe, bevor ich gemacht habe, auf was ich mich einlasse. Ah. Ich kannte die Gegend.
Aber merken Sie auch so in Ihrem Wartezimmer, dass sich die Art von den Patienten verändert hat im Laufe der Zeit? Also wie lange sind Sie jetzt Hausarzt? 7 Jahre. Hat sich da irgendwas bei den Patienten verändert? Also kommen die vermehrt oder kommen die seltener oder wie ist das Verhalten?
Also in den 7 Jahren kann ich jetzt so keine Veränderung da feststellen.
Das ist doch super. Dann sind Sie wirklich zufrieden. Herr Klose, sind Sie auch zufrieden?
Ich hatte das vorhin ja schon erwähnt. Wir haben ja im Prinzip 2 Berufe. Unsere Patienten zu versorgen, wenn wir da nicht zufrieden wären, würde man das keine 5 Jahre aushalten. Darum, und es geht ja kaum einer aus der Niederlassung wieder weg. Natürlich sind wir zufrieden. Und wir sind natürlich unzufrieden mit der berufspolitischen Umgebung, mit der zunehmenden Bürokratie, die ja inzwischen auch, ich kann es jetzt nicht in Stunden messen, aber jeder, der eine große Praxis hat, wird auch am Wochenende nochmal dahin gehen und Briefe zu Ende machen, wegschicken und diese Dinge. Das ist nicht so das Pralle, dafür habe ich nicht studiert, aber es ist natürlich erforderlich. Aber eine Zufriedenheit ist, glaube ich, Grundbedingung der Ärzte, um in diesem sehr schwierigen und umfangreichen Beruf tätig zu sein. Das gilt also nicht nur für Hausärzte, sondern auch für Fachärzte. Auch wenn die sich punktuell ums rechte Auge und ums linke Ohr kümmern, wie das hier etwas doch pointiert dargestellt wurde, ist das so. Und insofern, ohne Zufriedenheit geht's nicht, ganz klar. Ich hoffe, die Patienten sind es mit den Ärzten auch. Das ist, erfährt man sehr häufig, aber manchmal hat man den Eindruck, dass da keine Zufriedenheit ist. Da muss man einfach auch miteinander kommunizieren dann.
Also ich habe es bei mir, also bei meinem Hausarzt gemerkt, das Wartezimmer ist einfach voller und die Zeit, wo man wirklich beim Arzt sitzt, ich weiß nicht, wie es Ihnen im Publikum gibt, also gibt es einen, wird immer kürzer und man wird auch nicht mehr wirklich untersucht, sondern man geht hin, sagt, was man hat, der Arzt schreibt einem irgendwas auf und dann ist man auch schon wieder draußen. Ist das dann noch wirklich, also fühlt sich der Patient dann da gut behandelt?
Also ich würde mich da nicht gut behandelt fühlen, aber ich will den Arzt jetzt auch nicht wissen. Das ist sicher individuell. Die Menschen sind verschieden, auch in der Ärzteschaft. Und gut, wenn Sie dann zufrieden sind und wieder rausgehen und wiederkommen, ist es ja ein Zeichen, dass Sie zumindest Vertrauen haben in das, was er macht. Aber mehr kann ich da auch als Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung. Wir kriegen zumindest für unseren Bereich sehr wenig Patientenbeschwerden, muss ich wirklich sagen. Vielleicht eine im Monat. Da geht's aber nicht um die Art der Behandlung, sondern da gibt es um Terminprobleme und diese Dinge, die wir dann versuchen zu lösen, um jetzt auch meine offizielle berufspolitische Funktion hier nochmal in die Waagschale zu werfen. Also dass die Zufriedenheit in unserem Bereich, ich weiß nicht, wie es in Großstädten ist, da gibt es sicher eine größere Terminnot manchmal und insofern muss ich auch so ein bisschen widersprechen. Die Fehlversorgung bzw. die Überversorgung in den Städten ist ein zweischneidiges Schwert, ganz bestimmt. Aber ich denke, dass hier in unserer Region haben wir gute Ruhe.
Da fragen wir doch einmal mal den Versorgungsforscher, Herr Professor Dr. Freitag. Sie untersuchen nämlich genau das, also wo ist Hausarzttermine, wo kann man Facharzttermine pünktlich bekommen in der Region und auch ganz Deutschland. Wie sieht's denn da aus in der Region? Gibt es hier wirklich gute Verpflegung beziehungsweise in Sachen Facharzttermine?
Dazu muss man vielleicht wissen, dass wir in Deutschland ja leider kein Primärversorgungsmodell haben. Das heißt, positiv ist natürlich die freie Arztwahl, die wir haben. Da haben wir nichts dagegen. Aber ansonsten haben wir so ein Mischmodell zwischen Privatsystem, wie es vielleicht in den USA und in der Schweiz vorhanden ist, und dann so gewisse regulatorische Momente. Aber es ist eben trotzdem den Patienten zum Beispiel möglich, wegen Knieschmerzen seit gestern zum Orthopäden zu gehen. Ja? Und in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den Niederlanden oder in Skandinavien, Großbritannien, wo das System einfach als Primärversorgungsmodell konstruiert ist, wo es eigentlich klar ist, dass die Patienten erstmal zum Hausarzt gehen. Und wenn Patient oder Hausarzt den Eindruck hat, es ist eine fachärztliche Versorgung notwendig, dann ist es natürlich möglich. Bei uns wird eben, wie man vielleicht sagen kann, ein Stück weit die Versorgung verstopft, sozusagen durch verschiedene Mechanismen. Zum einen durch bestimmte Kontrolltermine, die man zum Teil anschauen könnte. Ja, warum müssen bestimmte Sachen engmaschig kontrolliert werden? Da gibt es sozusagen auch Freiräume, die geschaffen werden können. Und ansonsten haben die Hausarztpraxen ja auch die Funktion, Facharzttermine, sage ich mal, je nach Indikation, die Dringlichkeit mitzubestimmen. Also wenn es zum Beispiel jetzt um Gastroenterologen geht, und ein Patient kommt zu mir und sagt, ja, ich bräuchte jetzt auch mal so eine Vorsorgekoloskopie, dann ist es relativ egal, ob die in 2 oder in 4 Monaten ist. Dann gibt es vielleicht Leute, die dann sagen, ja, das dauert 4 Monate, viel zu lang. Ja, aber wichtig ist ja, wie lange dauert es für Termine, die dringlich sind. Ja? Also wenn jetzt jemand eine Blutung hat zum Beispiel, ja, oder bei Brustschmerzen, es geht um die Abklärung, sind es jetzt kardial, also vom Herzen bedingte Schmerzen und ich brauche jetzt schnell eine kardiologische Abklärung und dann kann eben der Hausarzt oder die Hausärztin eben auch helfen, so einen Termin rasch zu bekommen, zum Beispiel durch direkten telefonischen Draht. Das funktioniert auch sehr gut, da ist auch die Vernetzung innerhalb der Ärzteschaft sehr wichtig. Also je besser die Hausärzte mit den Fachärzten zusammenarbeiten, umso besser funktioniert es auch oder auch ambulant stationär. Und man muss sozusagen genauer hinschauen. Also wir haben ja auch ein Stück weit mit verschiedenen Anspruchshaltungen von Patienten zu tun. Und da muss man eben gucken, ja, wo muss man eingreifen. Wir haben jetzt diese Termin-Service-Stellen der KV, die werden gar nicht so stark in Anspruch genommen, wie man sich vielleicht gedacht hat, oder die Ärzteschaft hat es eigentlich sich nie so gedacht, sondern eher die Gesundheitspolitik. Und im Endeffekt ist es so, dass es eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, und wenn es nicht funktioniert, dann muss man eben auch mal sozusagen den Finger auf die Wunde legen und schauen, zum Beispiel Augenarzttermine, habe ich am eigenen Leib schon erlebt, auch in Oldenburg, bei Kindern, die eine deutliche Sehverschlechterung haben und dann ist kein Augenarzttermin zu haben innerhalb von 2-3 Monaten. Und ich bin dann zum Beispiel auch einmal selbst einfach sozusagen persönlich in die Praxis gegangen, um sozusagen diesen Abstand vom Telefon wegzunehmen. Und dann irgendwie mit noch irgendwo reinschlüpfen und so weiter noch versucht, einen früheren Termin zu bekommen. Also das ist schon ein Thema, an dem man auch weiter arbeiten muss.
Ist das denn schon die erste Folge von dem Ärztemangel, dass man kaum noch Termine beim Augenarzt oder beim Hautarzt oder bei sonst irgendwelchen Facharzt kriegt?
Ja, das hängt auch wieder von den einzelnen Beratungsanlässen ab, wie wir so schön sagen. Also bei Augenärzten gibt es zum Beispiel relativ viel operativ tätige Augenärzte, weniger konservativ tätige Augenärzte. Also so Verschiebungen können schon eine Rolle spielen. Also unterm Strich mag die Gesamtzahl ausreichen, aber eben nicht unbedingt die dann wirklich verfügbar sind. Ja, bei Hautärzten genauso. Also da muss man im Prinzip auch diese Berechnungszahlen sich genau nochmal anschauen und die müssen eigentlich noch kleinräumiger